Das war damals mein Hookup-Line bei Tinder.
Die hast du noch, oder was?
Ey, wie gut ist sie? Mike, sei ehrlich, würdest du mir das schreiben?
Nee.
Okay, perfekt. Nein, unten, im Textfeld.
So, entweder du schreibst oder...
Tot. Junge, ich war Mitte 20, hat voll gut funktioniert. Mach's mir nicht kaputt.
Hat die funktioniert, oder was?
Sehr gut funktioniert.
Übrigens, wir sind schon auf Aufnahme, das lassen wir mit drin.
Würde ich echt sagen. Jetzt? Wow, meine Frau hört einen Podcast, das geht nicht.
Jetzt können wir rausschneiden.
Eben.
Ja, wir haben ja, wir sind auf Aufnahme, wir sitzen hier wieder im Zimmer. Und wir sitzen nicht alleine heute bei uns im Zimmer. Mit uns sieht man uns alle hier schön in der Kamera. Ja, man sieht meinen Bauch auf jeden Fall auch. Mike ist am Start. Mike.
Hallo. Wo muss ich?
Da ist die Kamera.
Und da reinsprechen.
Und hier reinsprechen und jetzt winken.
Hallo. Hallo, Mama, wir sind im Fernsehen.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Schön aus Frankfurt hierher, nach Frankfurt sozusagen gefahren. Der zweite Gast tatsächlich hier bei uns im Man Cave. Es ist wieder ein Wochenende, wo wir zusammengekommen sind, übers Hobby quatschen. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was du uns so heute erzählst. Alex, wie geht's dir?
Mir geht's blendend. Wir hatten ja Freitag unseren Clubabend in Düsseldorf, viele tolle Menschen kennengelernt, noch geilere Karten gesehen tatsächlich. Hat einfach mega Bock gemacht. Ihr beiden Kandidaten habt gefehlt. Aber wir sehen uns ja dann Ende November in Idar-Oberstein. Von daher war der Schmerz dann nur kurzzeitig.
Bist du dabei, Mike?
Ich bin da. Ich freue mich. Also ich kann kaum schlafen. Also meine Frau weiß Bescheid, meine Kinder wissen Bescheid. Die Karten sind bereit. Ich bin bereit. Ich freue mich. Vor allem auf den Fleischkäse.
Fleischkäse weg gibt's. Ja. Gibt Spießbraten und noch eine kulinarische Überraschung.
Oh, okay. Mit der hast du noch nichts erzählt. Aber ja, wir freuen uns, dass du da bist, Mike. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Runde?
Ich bin Mike, 44, war 43, werde 45, komme aus Frankfurt, bin gebürtiger Frankfurter, Fußballtrainer seit 18 Jahren. Das ist so mein Hobby, was ich für mich benötige und erziehe als Beruf.
Sehr geiler Beruf übrigens und sehr viel Respekt vor diesem Beruf.
Dankeschön.
Kindergarten?
Oder? Kindergarten 3 bis 6.
3 bis 6, okay.
Ich könnte das nicht.
Da habe ich auch, also mega das.
Die Aussage hört man häufiger.
Ich habe letztens meine Tochter in die Kita gebracht und das ist ganz witzig, ich bin eher groß und gucke auch oft sehr, sehr grummelig, aber Kinder mögen mich irgendwie, ich weiß nicht warum. Und genau, ein Bärchen, genau, und ich komme in diesen Gruppenraum rein und da kommen dann schon so meine 3, 4 Freunde angerannt. Die hatten dann schon diese schleimigen Finger, weißt du, so ein paar Mal durch die Nase und durch Schleimhäute durch und kamen dann so auf mich zugerannt. Und ich dann so, Hilfe. Und dann haben sie so an meiner grauen Anzughose festgeklammert. Und dann hatte ich hier so 3, 4 Händchenpaare Schleim an meiner Hose. Und ich bin wirklich 3 Tage später krank geworden. Also wahrscheinlich auch nicht deswegen. Aber ich habe hohen Respekt vor dem Job. Noch höheren Respekt habe ich vor eurem Immunsystem, wenn ich ehrlich bin.
Es gibt ja dieses schöne Zitat, Erzieher, Erzieherinnen überstehen auch den Dritten Weltkrieg, weil sie tatsächlich alles an Krankheiten bekommen, jedes Jahr mehrfach.
Ja. Ist das so? Gibt es da einen Trick irgendwie, wo man sagt, oder ist das Immunsystem irgendwann so aufgebaut, dass du einfach nicht mehr krank wirst so oft? Oder isst du besonders viel Obst?
Die Frage ist, was muss man am Frankfurter Bahnhof kaufen? Das will Markus eigentlich nur wissen, wenn ich ehrlich bin. Obst.
Ich trinke viel Kaffee, also das Klischee ist erfüllt, also Kaffeetasse morgens, ich brauche meine 2 Kaffee und dann bin ich dann einigermaßen wach, aber tatsächlich das erste Jahr im Job, das hat mich wirklich massiv beschäftigt, aber seitdem, toi, geht's mir gut und in diesen kalten Monaten, Oktober, November bis Februar, März, dann merkt der Körper, da ist irgendwas, aber es bricht maximal ein bisschen Schnupfen und Kopfschmerzen, aber mehr auch nicht.
Also okay.
Tatsächlich, ich freue mich tagtäglich auf die Arbeit. Kinder sind Spiegel der Eltern. Kinder brauchen Unterstützung. Und als Mann hat man natürlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten in dem Job. Ne? Weil ich glaube, deutschlandweit gibt es 5% Männer in dem Job.
Mhm.
Viele sind im Hort, wenige im Kindergarten. Also von daher, geiler Job, macht Spaß. Und wenn da irgendwie der ein oder andere zuguckt und nicht weiß, was er machen möchte, werdet Erzieher.
Du musst eine Ausbildung aber schon finden.
Ja. Ausbildung, aber wird jetzt gerade auch gefördert und befördert und dann befeuert, dass die Leute dann auch versuchen, da in diesen Job reinzukommen.
Ja. Das ist auch verrückt. Ich habe letztens gesehen bei uns, die müssen aushängen, wie viele Bewerbungen auf einen Platz kommen. Das ist vollkommen verrückt. Wir hatten 800 Bewerbungen auf einen Platz in der Gruppe unter drei. Und über drei waren es irgendwie 750. Das
sind ja viele.
Das ist der Wahnsinn. Also es zeigt ja nur, wie viel Bedarf da ist. Ja. Sind wir im Karriere-Talk drin. Lass uns über Karten sprechen.
Lass uns über Karten sprechen. Bevor wir über Karten sprechen, du hast es aber eben doch, weil die Story schon noch ganz geil ist. Du hast gesagt, du bist Fußballtrainer auch. Wir haben uns schon beim Frühstück ein bisschen unterhalten eben. Welche Mannschaft trainierst du und wie ist die zustande gekommen? Weil das finde ich super spannend.
Ich trainiere FC Gutesding. FC Gutesding ist eine Kreisoberliga-Mannschaft in Frankfurt, spielt und trainiert im Ostpark. Tolle Truppe, tolle Leute, haben jetzt auch seit 12, 13 Jahren den Verein, haben jetzt auch eine Jugendmannschaft. Und ich versuche da mit den Jungs einen gemeinsamen Weg zu finden. Wir versuchen da auch schönen Fußball und ansehnlichen Fußball zu spielen. Und ja, unser Ziel ist es, irgendwie nichts mehr am Abstieg zu tun zu haben und uns dann so Woche für Woche zu entwickeln. Das ist so mein Ding. Und ich selbst habe auch Fußball gespielt. Ja, das ist so mein Ausgleich.
Mega spannend. Also die Leute, die da vor allen Dingen auch zusammenkommen. Ne?
Ja, vor allem das Soziale, ja. Also dieses Miteinander. Ne? Teamsport ist so geil. Du lernst jedes Training, jedes Spiel, die Personen anders kennen. Mhm. Ja, du tauschst dich aus, du hast ein riesengroßes Netzwerk. Wenn ich jetzt durch mein Handy gehe, muss bei der letzten 30 Jahren, wenn ich Leute sehe auf der Straße, die ich irgendwie vor 25 Jahren mal im Verein hatte oder mit denen ich zusammengespielt habe, wir unterhalten uns über ein Spiel im April 2008, wo wir beide irgendwie zwei Tore geschossen haben bei 12 Grad und wir wissen ganz genau, wie die Aufstellung war. Also es ist schon eine geile Geschichte und es gibt einem ein richtig gutes Gefühl und ich freue mich, Teil dieses Sports sein zu dürfen.
Ich habe übrigens eine These, dass viele, die Vereinssport machen oder gemacht haben, deswegen auch super gerne eben Hobby sind, weil wenn du dieses Vereinsleben halt nicht mehr hast, das habe ich auch bei mir gemerkt, fehlt dir irgendwas. Du weißt vielleicht zuerst gar nicht, was dir fehlt, aber wenn du dann mit deinen Kartenkumpels irgendwie abhängst und dann abends dann mit 5, 8 Jungs irgendwie nochmal Karten gucken gehst. Das ist, glaube ich, etwas, was Menschen, die vorher noch nie Vereinssport gemacht haben, vielleicht gar nicht so begreifen oder so fühlen können. Mhm. Das merke ich zum Beispiel bei meiner Frau, also kein Vorwurf, Schatz, da haben wir auch schon drüber gesprochen, offen. Sie hat zum Beispiel nie Vereinssport ausgeübt. Und dann hat man abends mal mit einer Freundin was gemacht oder man war bei den Eltern irgendwie auf dem Sofa. Aber ich war nur weg. Damals, egal in welchem Verein ich war nur unterwegs. Mhm. Und jetzt durchs Hobby ist es wieder so ein bisschen zurückgekommen. Das ist schon cool.
Ja, ja, ich habe ja auch schon mal gesagt, statt einem Hobby hast du natürlich irgendwie schon nochmal Leute, wenn du dich mit jemandem unterhalten kannst über eine gleiche Leidenschaft, wo jetzt vor allen Dingen im Kartengame ja nicht so viele andere nachvollziehen können oder nicht ganz irgendwie verstehen können. Wo wir bei dem Thema sind. Mhm.
Überleitung.
Wie bist du zum Thema Karten gekommen? Das ist ja immer so eine gerne unsere Einstiegsfrage, aber auch immer sehr, sehr spannend. Wie bist du zum Sammeln gekommen?
Ich kann mich noch an die Duplo und Hanuta Verpackung und diesen Karten der deutschen Nationalmannschaft erinnern, 86, 88. Und war total happy, dass ich da irgendwie so mein Album voll machen konnte. Und dann ging es dann so weiter, irgendwie bei den großen Turnieren die Sammelalben voll machen. Und irgendwann war ich dann mit 15, 16 in Amerika und habe bei einer Familie gelebt und gewohnt, die total in diesem Vintage-Kartengame drin waren. Und ich war von Tag 1 maximal begeistert. Es war in der Nähe von Boston und daher auch so Impuls Boston Red Sox. Ich wurde sozusagen an die Hand genommen von der Familie. Was ist Baseball? Ja, es sieht langweilig aus, aber es gibt eine Geschichte und so weiter. Und das Jahr, was ich da leben durfte und verbringen durfte, auch mit vielen Flohmarktbesuchen, Karten ziehen und so weiter und die Geschichte der Spieler, das hat mich schon echt beeindruckt. Und ich bin dann total zufrieden und stolz mit meinen Karten aus Amerika zurückgekommen und hier in Deutschland hat niemanden interessiert. So, und dann habe ich dann auch irgendwann gemerkt, okay, Europa, Deutschland ist nicht so im Kartengame drin, habe meine Karten dann auch irgendwie im Keller versteckt und dann auch weggeworfen, teilweise auch Base-Karten. Und irgendwann vor 3, 4 Jahren kam irgendwie so dieser Impuls, krass, ich habe ja meine Karten im Keller. Meine Mutter hat gesagt, ich hole die ab, sonst schmeiße ich sie weg. Und dann habe ich so reingeguckt, dachte echt, es hat mich sofort wieder geflasht. Und dann war es auch so, ich war drin, habe mir meine alten Baseballkarten geholt und war dann auch in diesem Vintage-Bereich drin. Habe mich dann reingelesen und das ist stand jetzt genau mein Ding und ich brauche das auch ein Stück weit, um mich so ein bisschen sammeln zu können.
Passt ganz cool. Mhm. Welche zeitliche Zeitraum reden wir da jetzt? Wann war das?
Vintage Baseball fängt ja auch schon in den Anfang von 1900 an. Da hast du ja diverse Sets, die auch in Zigarettenpackungen drin waren. Aber ich, für mich ist so 40er, 50er, 60er. Mhm. Das ist mein Bereich.
Wissen die, wo du in Boston warst, dass sie dich so krass infiziert haben?
Ja, ja. Ja, das 100%. Und das Witzige ist ja, es, die 52 Tops, Mickey Mantle, ne, ja. Die ist ja auch in aller Munde. Jeder weiß, wie die irgendwie aussieht. Und ich hatte die damals in der Hand. Also, weil diese Familie hatte das in diesen Bindern und die lagen dann da hin immer raus. Und ja, und jetzt 30 Jahre später dachte ich, krass. Ja, und ich glaube, bewertet wurden die damals noch nicht, 95, 96. Ich glaube, das kam dann erst später. Ja. Ne? Und ja, total happy.
Hast du noch Kontakt mit denen?
Sorry. Ja, nicht wirklich. Aber ich glaube, wenn ich ihn schreiben würde, Jimmy, so heißt er, liebe Grüße, dir schicke ich den Link. Ja,
der hört den Podcast.
Der weiß dann auch Bescheid und irgendwie vor ein paar Jahren haben wir uns mal drüber unterhalten.
Ja. Krass. Ja. Aber ich finde das so cool, das hatten wir eben ja auch gesagt. Wir hatten ja Freitag beim Clubabend, hat er dann Goldie auch gesagt, ja, hol doch die Karten aus den Penny Sleeves oder aus dem Top oder dann einfach raus, weil die Karten sind so alt. Die letzten 50, 60, 70 Jahre wurden die so oft irgendwie angegrabbelt und bespielt und von links nach rechts geworfen. Ich glaube, es ist gut, dass man so ein gesundes Maß an Ehrfurcht vor so Karten hat. Aber gerade so alte Prügel, ich meine, die waren schon in so vielen Händen. Da sollte man, glaube ich, auch das damit machen, was damit ja auch eigentlich geplant war, ne? Die einfach mal anzufassen, zu spüren, wie fühlt sich eigentlich so eine Karte an? Weil ich glaube, das geht auch so ein bisschen verloren, wenn man nur noch Karten kauft, die halt in Slabs sind. Und ich nehme mich da ja auch nicht außen vor. Also meine Karten sind im Slab, dann noch im Slab Mac drin und bei guten Tagen auch noch im Koffer. Also die sind ja doppelt und dreifach abgesichert. Aber dieses Gefühl, so altes Papier anzufassen, ist auch schon geil, wenn ich ehrlich bin. Und dran zu riechen vor allen Dingen. Lass mich nicht aus. Riechst du an Packs, wenn du die aufgemacht hast?
Lang her.
Aber macht man, oder?
Riechst du an Packs, wenn du die aufmachst?
Auf gar keinen Fall.
Alles klar, wir haben einen Konsens.
Hab ich schon mal gemacht. Moderne Karten ist dann quasi für dich absolut uninteressant oder verfolgst du das schon?
Ich will nicht sagen uninteressant. Ich feiere es, Leute zu sehen, die Packs öffnen und da irgendwie für sich sehen, hey geil, das ist genau mein Ding. Ich freue mich mit denen. Ich freue mich aber auch mit Leuten, die sagen, ey, Vintage ist toll und da höre ich auch gerne hin. Und wenn jetzt jemand einen Otani 101 sieht, total happy. Wenn jetzt Banquero 101 gezogen wird, total happy. Ich kann mich mitfreuen, aber es ist nicht das, was ich damals in den 90ern gelernt habe, sondern da hieß es wirklich Vintage, die Geschichte dahinter. Wie du eben auch gerade gesagt hast, die sind halt irgendwie in 500.000 Händen gewesen. Mhm. Kinder hatten die im Portemonnaie in der Hosentasche, ja, haben die getauscht, dann weggeworfen. Und diese Geschichte finde ich an Karten einfach super spannend. Und natürlich die Geschichte der Spieler oder Spielerinnen oder Athletinnen. Ja, also das finde ich super spannend. Und das gibt mir dann auch mal so ein bisschen Kick, mich dann auch mit diesen Karten und Personen zu beschäftigen.
Ich habe letztens, warst du schon mal bei mir im Stream auch und hatten wir auch bei Vintage-Karten ja gesprochen, auch zusammen mit Sebastian, Grüße geht raus, noch so einen saarländischen Bruder. Da war ein Kommentar im Chat, der war aber gar nicht negativ gemeint. Ich konnte ihn auch im Punkt oder im Teil nachvollziehen, in einer reingeschrieben. Er findet die Karten wunderschön, ist mega geil, aber ihr habt die Spieler ja niemals selber spielen sehen. Das ist ja dann irgendwie so eine Legacy über Videos, Mund zu Mund. Verstehst du es? Also kannst du den Punkt nachvollziehen, dass Leute manchmal auch hinterfragen, wo man so Karten sammelt und auch teilweise große Summen dafür ausgibt, für einen Spieler, den man niemals selbst hat spielen sehen.
100%, klar, ja. Nachvollziehbar. Ich habe auch Franz Beckenbauer nie live spielen sehen. Genau. Pelé, der größte Fußballer aller Zeiten, nie live spielen sehen. Mhm. Ich habe Maradona zwar spielen sehen, aber das war nach seiner Prime. Ja, und das sind alles Namen, die fallen. Ja, also für mich war J.J. Okocha der größte Fußballer aller Zeiten. Mhm. Ja, als Frankfurt-Fans kann man das nachvollziehen, als großer Fußball-Fan im Großen nicht. Da ist dann Zidane oder wer auch immer deutlich spannender oder jetzt Ronaldo, Messi, Lamine. Ja, aber ich glaube, jeder beschäftigt sich mit seiner Mannschaft, mit seinem Verein, mit seiner Zeit. Und von daher, ja klar, Logo, Mickey Mantle habe ich nie spielen sehen, Babe Ruth habe ich nie spielen sehen. Trotzdem, wenn man sich mit den Leuten auseinandersetzt und auch in die Tiefe geht, strahlt diese Person aufgrund seiner Statistiken und Dinge, die sie erreicht haben, doch irgendwas Spannendes aus. Und Das finde ich einfach geil.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Wobei, also ich kann auch beides verstehen so ein bisschen, was er sagt. Da würde mich mal interessieren, wie du vorgehst. Also du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du beschäftigst dich auch mit der Geschichte und den Spielern und so. Ist es dann so, dass du eine Karte siehst und sagst, okay, was ist das für ein Spieler und lest dich dann da ein? Oder sagst du, ich lese mich in, oder hast jetzt was gelesen über die Historie von irgendeinem Spiel oder vom Baseball und sagst, danach suche ich eine Karte. Wie kommst du zu diesen Spielern, die hier in deinem Köpfchen liegen teilweise? Kann man das so sagen?
Ja, also ich glaube, Babe Ruth, ich habe eine 48er Babe Ruth Leaf-Karte bei mir im Koffer. Babe Ruth ist 48 gestorben und es war so seine letzte Karte. Und dieses Set ist so das erste nach dem Zweiten Weltkrieg, was rauskam. Und super bunt. Und Alex Markey, Ted Williams. Mhm. Und Ted Williams ist auch einer meiner Lieblingsspieler. Ist der letzte Spieler, der 400 geschlagen hat. Also die Leute, die es nicht wissen, es gibt einen Schlagdurchschnitt von im Laufe der Saison 162 Spieltage und 400 ist erst letztes Mal 1941 erreicht worden. Also das ist schon unfassbar lange her. Jetzt sind, glaube ich, die modernen Spieler, die sind gerade knapp über 300, bei 320. Also das ist schon super maximal beeindruckend, was die Leute erreicht haben und was sie dann auch mit den Fans der Mannschaften machen. Ne? Also so ein Ted Williams, Babe Ruth, Mickey Mantle, Joe DiMaggio. Es ist super irre, was da so jetzt auch 60, 70 Jahre später über diese Personen geredet werden. Jackie Robinson, ne? Wir kennen den Film 42. Ja? Also Leute, die ihn nicht kennen, es ist ein absolut geiler Film und spiegelt halt auch viel wider, was damals passiert ist, was er als schwarzer Spieler im weißen Sport mitmachen musste. Und das ist das, was mich beschäftigt. Und das ist das, was ich super spannend und geil finde. Und ja, versuche mich da reinzulesen, Infos rauszuziehen, um ja halt auch zu verstehen, was die da erreicht haben, wie das irgendwie auch jetzt heutzutage einzuschätzen ist. Super spannend.
Ich finde das einen guten Punkt, weil wenn du überlegst, auch du hast es so gerade auch beim Fußball ja auch genannt, du hast halt schon Spieler, die Dekaden einfach on top waren. Pelé wird immer genannt, Maradona wird immer genannt, Beckenbauer wird genannt, Matthäus, der witzigerweise gefühlt im Ausland höher gehalten wird als hier manchmal. Ne? Hier wird er so ein bisschen belächelt mit seinen Weihnachtsfeiergeschichten und Frauengeschichten. Aber das war wahrscheinlich unser bester und erfolgreichster Fußballer, den wir jemals hatten, in und aus Deutschland heraus. Und gerade beim Baseball fällt es mir schon auf, ich komme da jetzt ja gerade so ein bisschen rein, ich werde ja reingesogen von dir und von Tim und von anderen Kandidaten, dass du schon immer wieder über diese Spieler sprichst, die ja schon sehr lange einfach nicht mehr aktiv sind, die schon verstorben sind. Und das finde ich schon interessant, weil wenn du zum Beispiel in die Leichtathletik reinguckst, hast du gefühlt ja schon alle 4 Jahre deinen neuen Weltrekord. Ne, weil da, glaube ich, auch einfach der Körper weiterentwickelt. Aber in solchen Skill-Based-Sportarten finde ich schon, dass dann eher Spieler sehr lange da bleiben. Ich meine, guck dir Gretzky an. Ne? Wie lange hat es gedauert, bis Ovechkin den Amerikaner auch übertroffen hat? Das finde ich in dem Kontext immer super spannend, auch zu sehen, wie herausragend diese Leistung da eigentlich war. Weil warum kennt denn keiner mehr der alten Fußballer? Das war früher nicht mehr der Fußball, wie er heute gespielt worden ist. Deswegen finde ich es super, super spannend tatsächlich.
Und du hast es gerade erwähnt, Leichtathletik. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen den Namen Jim Thorpe das erste Mal gehört. Ist euch der Name Jim Thorpe ein Begriff?
Schwimmer, oder?
Das ist Leichtathlet. Anfang der 1912 als Leichtathlet im Fünfkampf Gold gewonnen. Im Zehnkampf Gold gewonnen, 700 Punkte vom Zweiten, war nebenher auch im College, hat er bei sich beim College zugeguckt, wie die Footballer gespielt haben und hat aufgehört zu laufen und hat gesagt, okay, was macht ihr eigentlich? Und ist dann Halfback geworden, hat neben Leichtathletik auch Football gespielt, war Kicker und Halfback und hat in einem Spiel das Spiel komplett gewonnen, durch seine Kicks, durch seinen Touchdown, war maximal erfolgreich dann auch später in Basketball und Baseball. Also der Typ hat 4 Sportarten gespielt, auf höchstem Level war der erste NFL-Präsident. Und das finde ich als Typ, als Athlet einfach maximal beeindruckend. Der ist jetzt in den letzten Jahrhundert nach Jordan und Babe Ruth zum Athleten des Jahrhunderts gewählt worden. Und das ist beeindruckend. Es war Anfang der 1900er Jahre. Und das ist spannend.
Gibt's Karten?
Ja, habe ich mir eine geholt. Er ist jetzt unterwegs aus Amerika 1955. Aber da gibt es auch 1933 Sports Gum, Sports King Kartenset, wo er auch zu sehen ist, aber das ist nicht meine Börse. Also das ist ein bisschen teurer.
Ja. Also für dich dann, Markus.
Ja, natürlich.
Selbstverständlich. Aber spannender Typ. Also um da jetzt auch nochmal was zu sagen zu den Persönlichkeiten.
Ja.
Weil das ist spannend
zu sehen. Weißt aber, das ist nicht nur Baseball zu finden. Das.
Zu 90% Baseball in meinem Köfferchen und natürlich Eintracht Frankfurt Vintage Karten. Ne? Und da Fußball bin ich auch drin. Und das ist so, ja, die günstigere Variante, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Weil Beckenbauer Rookie 65, Gerd Müller Rookie 65, Bertie Fuchs Rookie 65, Netzer. Also du hast auch da Fußball Begeisterung in mir und ich versuche da einen gemeinsamen Weg zu finden und das zu verknüpfen. Aber Baseball, die Karten, die sind die Dinge, die mich erfreuen.
Cool. Ja, mega spannend. Hat sich das so verändert? Also deine Sammelleidenschaft, also du hast jetzt eigentlich durchweg Vintage, ist auch immer so gewesen. Also hat sich nichts verändert in den Jahren?
Ich habe jetzt die letzten Jahre immer mal wieder versucht, mir auch in moderne Karten reinzukommen. Ich bin ein bisschen Patriots-Fan und Drake May, RPA. Rookie-Karte, Patch, Auto, aber es ist halt Sticker und ich auch ein paar andere Karten. Aber das gibt mir nicht so dieses hundertprozentige. Also da gehe ich lieber in die Geschichte und guck mir Baseballspieler an, die irgendwas wirklich maximal Beeindruckendes geschafft haben und deren Namen irgendwie jetzt auch nicht so bekannt sind. Aber klar, meine Mickey Mantle denn die Chips-Karte, die auch regional in New York in der Nähe ausgeteilt worden ist, die ich bei mir im Kopf habe, ist halt einfach geil. Sowas freut mich zu sehen, dass ich sowas haben darf. Und die Karten, die sind dann auch bei uns im Wohnzimmer. Meine Frau, Grüße gehen raus. Darf ich das auch machen. Und meine Kinder, die lassen mich auch. Also das ist ein spannendes Ding. Und ja, ist voller Vorfreude. Also ich fühle mich, wenn ich die Karten sehe, wie so ein kleiner 7-Jähriger, 8-Jähriger. Wie damals, ne?
Du hast gerade Familie angesprochen, wie stehen die da so zum, hast du dein Sohn, ne, war es, glaube ich?
Ich habe eine Tochter, die infiziert? Auch Fußballerin ist. Ja, meine Tochter, Fußballerin, 10 Jahre, ist eingelaufen mit Hugo Larsson Anfang des Jahres und war da total angefixt und es gibt einen Mann hier im Raum rechts neben mir, der das mitbekommen hatte und auch dann relativ schnell auch Karten besorgt haben von Hugo Larsson und meine Tochter war dann total happy und auch da nochmal danke.
Sehr gerne.
Aber auch das macht das Hobby aus, weißt du, wenn du so was hast und dann freut man sich mit und dann kriegt man dann so eine tolle Karte oder so tolle Karten geschickt und sieht dann in den Augen der Kinder, dass sie halt auch total voller Vorfreude sind und ja, es ist, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich eine Familie habe, die mir meinen Raum geben für das Hobby und es auch unterstützen.
Mhm. Cool, ja, mega spannend. Hugo Larsson hast du besorgt?
Habe ich gemacht, ja. Total geil. Und zwar 2 ganz coole Karten. Ich glaube, einmal im Frankfurt-Jersey ein Autogramm und einmal im Nationalmannschafts-Jersey seine Debütkarte.
Krass. Ja. Wie ist, sammelt quasi auch oder hat dann mal die ersten Frankfurt-Karten dann sozusagen bekommen. Ja, klar.
Ja. Und sie ist super stolz drauf auf eine Hugo Etiquette Rookie-Karte. Hat sie auch.
Sehr gut.
Sticker von damals, von vor 3 Jahren. Stadtrennen war das, glaube ich. Kann das sein?
Ja. Ja, doch, kann sein, ja. Aber dass du im Wohnzimmer die Sachen ausstellen, das ist schon Next Level, finde ich. Also das schon, das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass man die Karten im Wohnzimmer ausstellt.
Ich glaube, das liegt aber tatsächlich eher daran, dass es halt sehr schwer ist, die irgendwie cool, für das Wort zu showcasen oder auszustellen, weil das ist dann meistens irgendwie der kleine Plexiglas-Stand und dann macht man dann die Karte drauf. Und also wir haben jetzt bei uns zu Hause jetzt kein Setting, wo man das irgendwie reinstellen könnte. Weil meine Frau sagt mir teilweise auch, ey, du hast so schöne Karten. Können wir die nicht irgendwie mal hier irgendwie an die Wand bringen oder wie auch immer? Gibt es jetzt ja gerade ein paar Sachen in den USA, wo jetzt auch einer anfängt, das ja neu zu denken, zu sagen, pass auf, du kannst die Karten, Mintverse, kannst die Karten in so einen Frame reinmachen, der hat so einen Magneten dran, das kannst du dann in so einen Rahmen reinklicken. Ein bisschen LED drumherum, wo es auch wirklich sehr, sehr edel auch dann auch wirkt, weil ich glaube, das ist das Problem momentan, dass du den meistens Frauen zu Hause halt auch keine coole Design-Idee präsentieren kannst. Die Idee ist, wir haben einen Plexiglas-Stand, den stellen wir hin und da kommt die Karte oben drauf. Und das war's. Mhm. Und ich glaube, daran krampft es gerade noch ein bisschen tatsächlich.
Ja, das stimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass das komplette Wohnzimmer verteilt ist, die Karten in dem Wohnzimmer verteilt ist, sondern wir haben eine Vitrine und da dürfen die Karten stehen. Ja. Danke, Schatz. Und ich freue mich, wenn ich da vorbeilaufen kann.
Aber ich muss sagen, seitdem ich meine Bilderleisten, also meine Kartenleisten hinten in der Wand habe, mache jetzt keine Werbung, keine Sorge, sieht das schon deutlich besser aus tatsächlich, weil es ist dann einfach schön präsentiert und hochwertig und schöner als dieser Plexiglas-Stand.
Ja, das stimmt. Das macht schon was. Infiziert, wenn du sagst, du bist Trainer, hast du da schon den einen oder anderen Spieler mal infiziert oder ist das da komplett kein Thema als Fußballtrainer?
Ja, ich habe das irgendwie mal 2-3 Mal gedroppt und dann sind die natürlich schon neugierig und interessiert. Und wenn sie dann hören, was dann für so eine Pappkarte bezahlt wird, denke ich, ist ja Wahnsinn. Also kannst du ja auch in Urlaub fahren und dann kannst du irgendwie 34 Gin Tonic bestellen. Freuen die sich ein Stück weit mit, aber ich glaube nicht, dass jeder es nachvollziehen kann, dass ich Pappkarten sammle und die dann irgendwie graden lasse und mich darüber freue. Also es kann auch nicht jeder nachvollziehen.
Wobei ich habe jetzt herausgefunden, ich habe auch Freunde, die haben mit dem Kartenhobby gar nichts zu tun, die sind aber voll tief in Anlagevehikel drin und freuen sich über ihre ETF-Kurve und hast du nicht gesehen. Und wenn es mir eigentlich fern liegt, aber da spiele ich schon dieses Value-Ding einfach, weil ich dann wenigstens ein bisschen Positivität in diesem Gespräch haben möchte und sage, ja, dann sehe ich es wenigstens als alternative Anlageklasse, die du halt mit dir rumschleppen kannst. Wenn es das ist, dann ist es dann irgendwie auch okay für den Moment.
Ja.
Weil, ich meine, wir haben auch drüber gesprochen, teilweise, wenn du Karten kaufst, die sind wunderschön, On-Card drauf und kosten so viel wie so ein Happy Meal, dann kaufe ich lieber die Karte. Also, gibt mir zwar gerade nicht, aber ich würde die Karte eher. Also, du hast gedacht, du kommst in die Hölle. Ich schwöre es dir, Markus, du kommst in die Hölle.
So weit. Ja, gut. Da würde ich nie dran denken. Gibt es aber schon noch, wo wir gerade bei deiner Sammlung waren, so 1-2 Karten, die du hervorheben würdest, weil die eine bestimmte Story haben, weil sie aus Boston sind, weil es die erste war, weil sie auf gewisse Art und Weise zu dir gekommen sind, weil sie besonders viel wert sind, was auch immer.
Ja, den Wert möchte ich jetzt nicht so nennen. Mhm. Mir geht es eher um wirklich die Karte. Und da ist die Inky Mantle Dandy so eine Karte, die feiere ich total. Die sind damals in Chipstüten verteilt worden. Das ist halt geil. Ne? Du hast so eine Karte in Chipstüten drin, das Fett überall auf dieser Karte zu sehen und dann lächelt dich Mickey Mantle, einer der besten Baseballer aller Zeiten, an. Das finde ich schon ziemlich geil. Ich finde das 53er Topset super genial, super schön gemalt. Jackie Robinson, Mickey Mantle feiere ich. Dann die Babe Ruth ist wunderschön. Das sind so die Karten, die mir einfallen. Dann habe ich aber auch, du als Eintracht-Fan wirst es vielleicht auch verstehen können, eine 62er Heinerle-Karte, auf denen Alfred Pfaff und Alfredo De Stefano in Glasgow sich die Hand geben. Die sind beide unterschrieben von De Stefano und von Alfred Pfaff. Und die gibt es wahrscheinlich so auch nicht so häufig. Das ist so mein Ding, auch mein Grail für die Eintracht-Karten. Aber großartig. Ja, möchte ich keine Karte herausheben, weil jede Karte irgendwie so eine Geschichte hat. Mhm. Weißt du, und jede Karte ist ein Unikat. Ne? Also die alten Karten irgendwie ist die linke Ecke ab, dann sind da irgendwelche Falten drin und so, aber die strahlen was aus. Ich finde, so eine 1 ist einfach super schön. Mhm. 50er Bowman, Jackie Robinson, die kannst du kaum erkennen, aber es ist halt einfach eine wunderschöne Karte für mich, weil ich genau weiß, ich bin vielleicht Person 4.000, der in der Hand hatte und vorher waren es 3.999 und vielleicht kommen dann noch irgendwie 10, 15 Leute, die diese Karte berühren dürfen, in der Hand haben, in der Sammlung haben und das ist einfach für mich so ziemlich geil und wenn du mich über die Karten fragst, und ich glaube, ich könnte über jede Karte eine Geschichte erzählen und was mir die bedeutet, warum, wieso, weshalb ich die habe.
Hm. Heißt auch, die bleiben immer bei dir oder fällt es dir auch schwer, wie Alex Vintage-Cards
Jo, der hortet.
Die Karten zu tauschen, zu verkaufen und eine Größe geht raus.
Ja, auch ein geiler Typ. Der habe ich kennengelernt, hat mich angeschrieben, weil ich eine Jürgen Rabowski Rookie-Karte hatte. Ich hatte 3 und bewertet und Alex hat geschrieben, ey, kann ich irgendwie eine bekommen? Und so sind wir in Austausch
gekommen. Ja, super.
Fantastisch. Ich habe eine PC, ich war am Anfang ziemlich wild, habe ziemlich viele Karten gehortet und jetzt bin ich für mich so weit, dass ich sage, okay, wenn eine neue Karte kommt, muss eine andere gehen. Klar, träume ich von einer Babe Ruth 1933 Good Egg Karte. Ja, 52er Topps Mantle werde ich nie haben. Aber das sind so Dinge, wenn ich irgendwie hochtraden kann und die Möglichkeit bekommen könnte, so eine Karte in meiner PC zu haben, dann klar, würde ich dann natürlich auch die Karte abgeben. Mir kommt es immer drauf an, ist der Typ gegenüber ein Sammler oder ein Flipper? Hat er eine Wertschätzung für die Karten? Kann er irgendwas damit anfangen? Oder ist es einfach so, nehme ich einfach mal hin.
Mhm. Also spielt schon eine wichtige Rolle für dich, ja.
Aber das finde ich aber auch nicht unwichtig tatsächlich. Ja. Also andersrum, ich kann beide Seiten verstehen und ich glaube, du musst halt überlegen, was du halt da rausziehst für dich. Ne, ich würde zum Beispiel auch jetzt sag mal die klassischen Einzelkarten, Flipper, Verkäufer auch nicht verteufeln. Hab da auch schon mal Deals mitgemacht und Karten verkauft oder angekauft. Kannst du manchmal auch eine Karte kaufen, die vielleicht für dich dann zu günstig ist, aber für ihn halt eben keinen emotionalen Stellenwert halt hat. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, aber mir macht es auch Spaß, eher eine Karte zu verkaufen, die mir halt sehr, sehr wichtig war und ist, an jemanden, der die Karte dann auch wertschätzt und auch sammelt. Ne? Und man und von Instagram, ich glaube, Charlie hat letztens eine Karte verkauft, auch an jemanden, der hat ihm gesagt, ja, ich bin Sammler und PC und seitdem schicke ich ihm, und das war jetzt schon das vierte Mal in 3 Monaten, diese Karte in einem anderen Story-Sale. Und das ist immer die identische Karte. Wo ich mir denke, das ist halt irgendwie auch schade, dass die Karte wirklich, so wie damals diese Sat.1-Serie, die Wanderhure, Grüße geht raus an dieser Stelle, von A nach B wandert und irgendwie auch keine Heimat findet. Und das ist dann schon auch schade, wenn ich ehrlich bin. Den Punkt mit dem Upgraden fühle ich zu 1000%. Ich habe gesagt, ich will ja auch meine Gold Collection haben und auch da gibt es manchmal Dynamiken. Also LeBron fliegt zum Beispiel jetzt gerade emotional raus nach seiner Nummer da mit diesem Werbestunt. Kann man jetzt wie affig finden, aber ich fand, das war jetzt eines Goats nicht würdig, so eine Nummer da abzuziehen und dann halt irgendwie.
Kannst du kurz sagen, was da war?
Ja, da war ja irgendwie, ich glaube, von Montag auf Dienstag war das ja, dass ein Trailer angekündigt worden ist mit The Second Decision und LeBron geht in Straßenklamotten in so eine weiße Basketballhalle rein, war alles sehr heroisch und dann haben wir noch, glaube ich, morgens noch Sprachnachrichten ausgetauscht und wollten abends im Podcast drüber philosophieren, was da eigentlich gerade passiert. Und dann war es halt einfach eine Hennessy-Werbung, ne? Und dann auch mit dem Hook, ich kann jetzt besser Musik irgendwie auflegen und hab mehr Spaß, wo ich mir denke, ja, Diggi, weiß ich jetzt nicht. Du wirst niemals an MJ rankommen und in der Mentalität auch niemals an Kobe rankommen. Alleine, dass du mehr Rückennummer hattest als ich, Freundin. Rechne es nach, ich sehe das in deinen Augen.
Das weiß gar nicht, was er hat, 23,
oder? Ja, du öfters auch mal andere Rückennummern gehabt, LeBron. Das wurde ja ganz gerne mal hin und her geswitcht, wie es gerade so die Storyline passte. Das hat mich wirklich einfach genervt, wenn ich ehrlich bin, weil ich mir dachte, nee, das ist jetzt irgendwie gerade wieder so ein Ticken zu viel. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass dieses Upgraden finde ich total geil, weil es ist ja diese Sammel-Legacy. Ne? Du fängst an, ich habe zum Beispiel angefangen mit dem Ronaldo, also R9 Sticker-Autogramm, wollte immer mal On-Card haben, aber gab es von ihm halt nicht. Und dann kam das raus, dann wurde abgegradet und dann bin ich jetzt aber mit der Karte gerade extrem glücklich. Und ich glaube, dieses Thema mit dem Upgraden ist, wo viele dran so ein bisschen scheitern, weil sie doch lieber Karten dann horten. Und ich glaube, den Schritt sollte man vielleicht schon machen, persönliche Meinung, wenn du gesund sammeln willst.
Ja, ich glaube, ich kann schon verstehen, dass es schwer fällt, ne? Weil gerade so, wenn du so Karten hast, die einfach in deine Sammlung gehören, weil es deine PC ist und die dann abzugeben. Mhm. Aber hatten wir ja bei Alex Vintage Cards auch drüber gesprochen, wie er dann mit dir noch telefoniert hat über die Karte.
Er ruft mich jede Woche an, jetzt also fast jede Woche ruft er mich an und ich weiß schon, wenn er anruft, dass er was gekauft hat, was er erstmal sich bei mir emotional rechtfertigen muss. Dann ist so, Schatz, du musst dich nicht rechtfertigen, es ist gut, komm in meine digitalen Arme, dann sag ich, du hast alles richtig gemacht, du bist ein wunderbarer Mensch, die Karte war wichtig und richtig und dann ist er bereit, mit seiner Frau darüber zu sprechen. Das ist der Weg, also ruft mich an.
Ja, das Spannende ist, an meiner Nische, sage ich jetzt mal, Vintage-Karten gibt es in Europa und Deutschland halt einfach nicht so häufig.
Ja, das stimmt.
So, das heißt, ich muss über eBay, ich muss über Variswap irgendwie massiv overpayen oder um diese Karte zu bekommen. Und dann hast du ja natürlich die Möglichkeit, mit Ship My Cards zu bekommen. Manchmal hast du eBay International Shipping und dann kommt dann halt auch Geld drauf und dann bist du irgendwie 10%, 15%, 20% über Comp, ne? Und dann bist du dann hier in Deutschland und dann fragen sie, ja, was kostet die denn? Dann habe ich gesagt, ja gut, das und das habe ich bezahlt. Und dann sagen, ja, aber guck mal, das ist Comp. Und dann, ja gut, meine Nische ist, musst du halt irgendwie ein bisschen mehr bezahlen, ja, um die nach Europa zu kriegen, nach Deutschland zu kriegen. In Amerika, was habt ihr aber letztens, glaube ich, bei euch im Podcast oder im Twitch-Stream gehabt, dass auf der National 70% Vintage-Baseball war oder 60%?
Ja, ne? Ja, Wahnsinn.
Also super spannend. Also hier bin ich Nische und drüben wäre ich einer von Millionen,
ja,
die Vintage-Baseball-Karten sammeln würden.
Was ich das Witzige war, so drüben ja auch je nach Event so ein bisschen shiftet. Also National war wohl super viel Vintage und ganz viel Baseball. Fanatics Fanfest war der Anteil dann wiederum umgekehrt. Da war eher so 30, also von der Erzählung 30% Vintage-Baseball. Ansonsten halt eher dann so Modern-Cards. Aber hier ist es ja ganz, ganz wenig. Also ich hatte, habe ich auch schon mal gesagt, auf der Card Madness dieses Jahr habe ich mit einem Auge mal nach einer Fleer Michael Jordan gesucht. Es gab genau 2 oder 3 Stück auf der gesamten Card Madness. Also einer hatte Chan gehabt, eine PSA 8 meine ich. Einen habe ich dann geholt in der SGC 3. Da gab es, ich glaube, bei CP wahrscheinlich noch eine. Aber das war's. Ne? Und auch als ich in Hamburg war, bei Axel hatte ich auch mal geguckt. Bin der Jackie Robinson. Und da war auch fast gar nichts. Also gar nichts, mal sehr hart, aber super, super wenig. Und dieses ganze Thema mit den Comps. Das Schöne ist seitdem, dass er nur bei mir PC ist, habe ich diese Comp-Diskussion gar nicht mehr, weil wenn jemand eine Karte haben will, nenne ich halt einen Preis und entweder der zuckt halt eben dann nicht. Weil was ich momentan ganz wild finde, ist in diesen Story-Sales, wenn Leute schon im Story-Sale argumentieren, warum die Karte das jetzt kostet. Also dann werden Fotos rein in die Story eingefügt mit irgendwie Comp-Preisen und dann wird nochmal drunter gerechtfertigt, ja, aber da ist die Katze gestorben und deswegen war das ein Ticken günstiger. Das finde ich ganz, ganz verrückt. Mhm. Das ist deine Karte, also ist dann auch dein Preis am Ende des Tages. Und komm, kannst du als Richtwert nehmen, auch gerade bei Vintage-Karten, wo du halt hier nicht die Verkäufe hast. Ich glaube, das ist auch okay als Orientierungspunkt. Aber komm, ist nicht die Bibel. Da kann man mal ein bisschen entspannen.
Richtig, und vor allem ergänzend zu den Vintage-Karten ist ja Eye-Appeal ein ganz, voll, ganz großer Faktor. Ne? Das heißt, wie sind die geschnitten? Sind die zentriert? 60, 40, 55, 45? Wie ist die Farbe? Sind da irgendwelche Knicke drin? Es gibt 1er, PSA 1er von Mickey Mantle, lass uns bei der 52er bleiben, die ein überragendes Eye-Appeal haben, ja, und deutlich wertvoller sind als PSA 3, wo dann Knicke drin sind auf der Oberfläche. Ja, und da sage ich für mich, mir muss es gefallen. Ja, dann ist es für mich die schönste Eins, die es gibt.
Ja.
Ja, und da freue ich mich. Und wenn ein Antrag kommt, sagt hier, das ist kommt dafür. Und ich sage, ja, erstens will ich gar nicht verkaufen. Und zweitens, wie du schon richtigerweise gesagt hast, das ist meine Karte. Und wenn ich die höher ansetze, dann ist das für mich fein.
Das habe ich letztens gehabt, das war mir ganz interessant. Ich weiß gar nicht, wer die hatte aus den USA. Im Story Sale eine Fleer Jordan. Eine PSA 1, aber so eine richtige, ehrliche PSA 1. Aber die ganzen Knicke und die Ausbleichung war so, dass er in der Mitte mit dem echten Farbton war und kein Knick über sich hatte. Aber drumherum war alles so ein bisschen angebumst. Wie der Frankfurter Hauptbahnhof. So. Und dann habe ich das, glaube ich, 4, 5 Leuten geschickt und echt so 2 Lager waren da. Und dann meinte einer, boah, der will aber viel für die Karte haben für eine PSA 1. Und auch Sebi zum Beispiel von der Card Madness meinte, boah, das ist die geilste Jordan, die er seit langem gesehen hat, weil diese Kombination hast aus, du siehst, dass die Karte gelebt hat und aber eher als Motiv in der Mitte ist quasi komplett makellos, weil teilweise gibt es Karten, wo du dann auch sagst, boah, dann habe ich lieber eine PSA 1 als eine PSA 3, die aber nicht dieses Eye-Appeal hat tatsächlich.
Ja. Halt ein Fast Eye Appeal spielt eine große Rolle.
Richtig und richtig.
Ja, vor allem mal Vintage-Karten. Also da sollte ich, also das ist das, was mir auch relativ früh nahegelegt wurde. Ich sagte, guck einfach auf die Karte, gefällt sie dir? Ja, und wenn sie dir gefällt, nehmen sie dir und mit allen Knicken lieb sie, weil diese Karte hat Geschichte. Na, die wurde bespielt, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Und dann freundet man sich damit an. Ja, also das ist das, was mir immer wichtig war.
Du hast eben in einem Nebensatz Variswap erwähnt. Tatsächlich kenne ich keinen, ich weiß nicht, dich hatte ich noch nie gefragt, du hast mir irgendwie davon erzählt, der das bisher genutzt hat. Es ist ja VeriSwap in ganz kurzer Form eine Plattform, die es ermöglicht, auch zu traden. Ne? Cooles Geschäftsmodell auf jeden Fall. Wie war deine Erfahrung damit? Kannst du das kurz teilen?
Durchweg positiv. Also es ist so, dass dort auf dieser Plattform extrem viele Baseball-Vintage-Karten angeboten werden.
Krass.
Und da kommst du natürlich in Tausch, du kommst in Austausch. Man bietet Karten an, man wünscht sich irgendwie dann einen Austausch mit den Besitzern von den Karten. Dann ist es so, dass es eher eine Neutralität ist und die Karten werden dann eingeschickt in das Headquarter. Dort werden die kontrolliert, auf Echtheit kontrolliert und geprüft und dann werden die anderen Karten rausgeschickt und man zahlt, glaube ich, bis 4% Trade Value an VeriSwap. Und das sind so die Gebühren und dann je nachdem, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Trade, habe ich nicht gemacht, aber gibt es Leute vor Ort, die Flier und so weiter dann auch tauschen. Dementsprechend viel Gebühr müsstest du zahlen. Aber ich habe da eine sehr gute Erfahrung gemacht. Und klar, du musst versichert schicken nach Amerika. Das sind dann irgendwie auch nochmal 50 Euro. Aber VeriSwap übernimmt die Versicherung des Versands. Also sprich, wenn deine Karten 4.000, ich sag jetzt mal, Dollar wert sind, übernehmen die das und falls die Karten verloren gehen, zahlen die das dann auch aus. Und
von dort aus.
Also ist alles, finde ich, super gut. Klar, du musst halt überlegen, was du brauchst, was du willst. Hm. Ja, für mich ist es spannend, weil halt Vintage-Karten und für viele Sammler, die moderne Karten haben, ist es wahrscheinlich eher uninteressant. Aber man kann tolle Leute kennenlernen und tolle Karten nach Deutschland oder Europa holen.
Ich muss sagen, was ich letztens cool fand, auch auf meiner Suche nach einer Mantle und einer Jackie Robinson, dass ich Fanatics Collect eigentlich gar nicht so schlecht fand. Also vom Gefühl her, also kann auch komplett falsch sein natürlich, waren da schönere Karten nicht im Sinne von das Grade ist höher, sondern die Auswahl an PSA 1 war irgendwie höher, die Fotos von Fanatics waren deutlich besser, wo man dann schon auch die Feinheiten ein bisschen besser erkennt, als wenn irgendeiner auf eBay dann auf seiner Marmorarbeitsplatte noch mit so Fettfingern auf der Kamera irgendwie so ein Foto davon macht und sagt, hier friss oder stirb. Also wer nach Vintage sucht, also weißt du besser als ich, aber ich fand Fanatics Collect ist auf jeden Fall auch mal ein Blick wert, wenn man sehr in diese Nische rein möchte. Ich fand es teilweise besser als auch auf eBay, wenn ich ehrlich bin.
Schon cooles.
Ja, aber auch die Preise sind dann auch teilweise extrem hoch.
Das man kann Preisvorschläge schicken und dann wird der 80er Prügel wirklich daily ausgepackt. Hat bis jetzt noch nicht geklappt. Aber man kann, das Coole ist, da kann man chatten.
Ist es aber nur jetzt, ne?
Ja, aber das kann man machen. Das 80er-Prügel reinjagen und dann meistens kommt, also es kommt auch relativ oft so ein Lachsmiley zurück und dann war es okay, Icebreaker und jetzt können wir reden. Das klappt dann.
Ja, coole Strategie, Leute. Falls ihr da noch mehr Tipps haben wollt, meldet euch auf jeden Fall. Jetzt wissen wir übrigens, wie man Leute bei Tinder anschreibt und wie man Leute bei Fanatics anschreibt. Sehr gut, einiges gelernt heute. Gibt es irgendeinen Grail, den du in deiner Watchlist hast, den du als nächstes kaufst. Heute, morgen. Kaufst.
Also sammeln ist ja kein Sprint, sondern Marathon. Ne? Also das ist so.
Haben
also,
wir den Namen der Folge heute schon.
So, und da bin ich natürlich, wie gesagt, 1933, Babe Ruth, Gooday, das ist so für mich, das wäre mein Grail. Das wäre eigentlich so eine Karte, die super, es gibt ja vier.
Ne? Welche Farbe?
Gelb finde ich geil.
Ich auch.
Gelb finde ich. Warte, Handwechsel. Das ist eine Karte, die finde ich ziemlich geil. Julius Joe Jackson, richtig geil. Die Rookie-Karte von Satchel Paige. Mhm. Kennt ihr die Geschichte zu Satchel Paige?
Ich kann sie nicht.
Pitcher.
Der hat doch in der Negro League gespielt zuerst, oder?
20 Jahre Negro League. Jetzt kommt es mit 42 Jahren seinen ersten Vertrag in der MLB unterschrieben. Mit 42.
Ja. Nice. Ich bin 88er Baujahr, ich bin so mit 37.
Kannst du noch? So, ich bin 44.
Ich kann Markus noch was professionell machen, außer OnlyFans.
Ja. So, und das ist spannend. Und der hat mit, ich glaube, Ende 50 sein letztes Spiel gespielt. Mit Ende 50 in der MLB. Satchel Paige, Satchel heißt übersetzt Ranzen oder Umhängetasche. Der hatte, während der Negro Leagues Spieler war, an Bahnhöfen Taschen getragen, um Geld reinzukriegen. So, und dann ist er einer der besten Pitcher überhaupt gewesen in dieser Geschichte der MLB. Und wirft dann mit 58 sein letztes Spiel gegen die Boston Red Sox. Kali Ostrzemski war einer der letzten Spieler, der ein Double geschlagen hat. Also auch das ist so eine Karte, die ich super spannend finde. Jackie Robinson, 49er Bowman. roter Hintergrund, lächelnd, hübscher Kerl. Das ist eine Karte, die ich super spannend finde. Ja, also es gibt sicherlich, wenn ich für mich überlege, welche Karte ich möchte, ja, super spannend. Dann, du hast Gretzky gesagt. Gretzky ist für mich auch einer der größten Sportler. Aber dann nicht Top, sondern OPC. So Sportler, die es gab und die Rekorde, die er da eingefahren hat, die gibt es auch nicht mehr zu brechen. Also das ist ja spannend, wie viel Assists der hat. Und kommst du auch gar nicht hinterher. Also wie gesagt, wir können, kann ich in Tiefe gehen? Wie viel Zeit haben wir?
Endless, endless.
Es läuft aber schon lang.
Es läuft auf jeden Fall schon ein bisschen länger, ja. Und du musst noch zum Spiel heute.
Richtig.
Auf jeden Fall. So oder so habe ich heute schon viel über Vintage gelernt. Also dafür schon mal dickes Dankeschön. Wir haben noch 5 Fragen auf jeden Fall mindestens für dich. Eine Frage, bevor ich jetzt die anderen Last Pack Magic, da habe ich es doch. Stell dir vor, Sammeln existiert nicht. Welches Hobby hättest du dann?
Tatsächlich auch irgendwas mit Sport. Also ich bin Trainer, ich bin gerne Trainer. Ich würde tatsächlich wahrscheinlich mehr Sport machen müssen. Einfach für mich Bewegung ist, glaube ich,
richtig. Du spielst selber nicht mehr.
Mein Knie ist kaputt. Ich musste leider mit 27, ich sage jetzt mal, meine Fußballkarriere in der Hessenliga aufgeben, weil ich einen Knorpelschaden im Knie habe. Und mein Problem ist, ich habe damals zu viele Tabletten genommen, um das rauszuzögern. Und irgendwann hat der Orthopäde gesagt, gut, wir können jetzt operieren, dann kannst du auf diesem Leistungslevel nochmal weiterspielen. Aber dann brauchst du mit irgendwie Mitte 30 ein neues Kniegelenk. Und da habe ich gesagt, okay, gut, das ist jetzt für mich so der Punkt gewesen. Ich werde Trainer, bleib dem Sport irgendwie treu. Aber das ist auch das, was ich brauche. Ich wäre dann wahrscheinlich häufiger im Stadion. Mhm. Eintracht supporten, im Herzen von Europa, ne? Das ist ganz wichtig.
Herzen von Europa,
das ist nämlich. So, und ja, also irgendwie was mit Sport. Und wahrscheinlich auch häufiger mit meiner Frau unterwegs. Sonntage, wenn Spieltage sind, wäre ich wahrscheinlich auch häufiger unterwegs.
Also das war tatsächlich, ich habe ja auch Fußball gespielt, sehr, sehr lange, mein Leben lang, seit 6 und dann bis Mitte 30 irgendwann aufgehört. Mir hat einerseits das gefehlt, so dieses Wochenende mit den Jungs, aber das ist halt ein Sonntag, war dann halt weg, so, ne? Weil du morgens bis abends einfach mehr oder weniger unterwegs bist, dann samstags abends und ab einem gewissen Niveau hast du meistens auch nichts mehr gemacht. Das tatsächlich kann ich gut nachvollziehen. Aber wie viel Zeit fließt denn da ins Hobby rein? Wenn du so das pauschal sagen, gibt es da pro Tag 1-2 Stunden, wo du sagst, die fließen mindestens ins Hobby?
Also ich hoffe, meine Frau hört nicht rein und guckt zu, aber schon mehrere Stunden bin ich dann am Searchen, eBay, Searchlist und natürlich auch Insta und verfolge, was so meine Blase macht. Es ist super geil. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Und das hatte ich eingangs schon gesagt. Und ich freue mich einfach für jeden, der auf Insta seine Karte da zeigt, die er irgendwie gerade geschossen hat. Mhm. Das ist einfach schön. Also man kann sich mit anderen mitfreuen. Und guck mal, jetzt durch mein Hobby habe ich euch sympathischen, tageslichttauglichen, pflegeleichten und stubenreinen Menschen kennengelernt. Also das ist auch schon schön. Das feiere ich. Und das sind einfach tolle Momente, die ich genieße.
Das fühle ich aber zu 1000%. Also dieses Searchen. Also irgendwas, dass das für einen Außenstehenden sinnvoll ist, ist ein anderes Thema. Aber ich bilde mir ein, dass es sinnvoller und mehr purpose-driven, als halt irgendwelche Katzenvideos auf TikTok anzugucken und sich dann irgendwie 3 Stunden lang das Gehirn komplett zu zermartern damit. Dann suche ich lieber nach geilen Karten und freue mich darüber. Das ist meine Meinung.
Ja, wir hatten es vorhin ja schon mal kurz beim Frühstück, wo du gefragt hast, Alex, wenn wir in unserer WhatsApp-Gruppe was schreiben, bist du relativ schnell am Start. Irgendwie, man ist irgendwie zu immer irgendwie während des Tages doch mit irgendwas, mit einem Auge im Hobby. Und wenn es nach Karten suchen, mit jemandem darüber schreiben, irgendwie.
Voll.
Mit wem würdest du gerne mal Karten tauschen? Egal ob real, fiktiv, historisch. Gibt es da irgendeine Person, die du nennen würdest, die dir da einfällt?
Ich glaube, spontan finde ich Kyle ziemlich cool.
King of Cards.
Ja, voll. Ich habe eine Cappy von den Gregor, vielen Dank, Grüße gehen raus, hat sie mir organisiert. Ich finde den richtig sympathisch. Ich finde auch jetzt hier die Reels mit Griezmann und so Sachen, finde ich super spannend. Sowas würde ich gerne einfach mal machen. Natürlich, aber halt auch mit Leuten, die Interesse an diesen Karten haben. Vielleicht kenne ich ihn namentlich noch nicht, aber das sind einfach so, ich lerne gerne dazu. Ne? Und ich lese mir auch viel an, aber ich glaube, wenn du irgendwie so verrückte Leute aus Amerika hast, da ist einer bei mir in der Blase, der Steve, der Typ hat halt die letzten 70 Jahre gesammelt und der hat halt diese ganzen Crails. Und dann denkst du, krass, so erzähl mal was von diesen Karten. Und dann sagt er, okay, ich war 8 Jahre, habe die Karte gezogen mit meinem Vater, seitdem ist sie in Familienbesitz. Und es gab ja auch Zeiten, wo die Karten nicht so wertvoll waren. Aber trotzdem gibst du dieser Karte diese Geschichte. Und das ist das, was ich, glaube ich, geil finde. Und ansonsten, klar, die Leute, die jetzt hier in der Bubble sind, total gerne, wenn es offen und ehrlich ist und man dann einem anderen eine Freude machen kann, ist es doch geil. Da freut man sich schon, wie gesagt, doch mit, oder?
Glaubst du, du hättest ohne das Hobby, weil ich finde es total spannend, weil du auch gerade den, hier auch Gregor erwähnst oder auch eben, als runtergegangen sind, auch Tim, Goldi. Ich glaube, ich hätte ohne das Hobby nie so viele Menschen gefunden mit dem identischen Interesse, weil du weißt, Gregor, wir wissen ganz genau, welchen Patienten du da draußen meinst. Ich sag, Goldi, du warst auch
wen. Da draußen, die nicht kennen,
Adidas Trophies. Und das halt irgendwie cool, weißt du? Also man kennt sich dann schon irgendwie. Das hätte es ohne das Hobby ja gar nicht so gegeben, ganz ehrlich.
Überhaupt nicht. Und du hast Goldi erwähnt. Goldi hat mich irgendwann vor 2,5 Jahren angeschrieben auf Insta. Wir kannten uns nicht. Und dann hat er 34 Sätze rausgehauen. Und ein Satz klang schöner als der andere und hat mir einfach dann auch ein gutes Gefühl gegeben. Zu sagen, ey, krass, da ist einer in Deutschland, der schätzt das, was ich sammle, was ich für mich sammle.
Ja, voll.
Und schon warst du da im Austausch. Und das ist einfach dieses Schöne, auch Tobi und so weiter. Irre geil, irre geile Typen.
Das ist spannend aber, ne? Also ich kann mich erinnern, es gab früher, wo ich wieder mein Hobby angefangen habe, da warst du das noch aktiv, das Cardboard-Forum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war wirklich so ein Forum für Karten, das gibt es auch immer noch. Und da waren wirklich so die alten Sammler, so Jörg Wormsmöndl und so, der da auch mit irgendwie am Start ist.
Überragende Collection.
Ja, der hat eine überragende, das wollte ich eh sagen, der, wenn du sagst, gerade jemand, der so ein bisschen von dem mal was lernen kann, ich glaube, da ist Jörg auf jeden Fall.
100%.
Ja. Und die haben dann auch schon gesagt, es wird immer größer und es wird ein bisschen anonymer, aber das, was wir ja gerade oder ihr auch beschreibt, ist ja eigentlich gar nicht so. Ne? Das ist ja trotzdem, obwohl das Hobby wächst, du hast... Sicherlich kennt man nicht jeden, aber so einen gewissen Kreis, den kennst du halt schon irgendwie. Ne? Also
ja.
So ganz anonym, so ein Riesenbubble sind wir dann doch nicht am Ende, dass es zu anonym wird. Finde ich einen spannenden Punkt erwähnen.
Ja.
Wenn deine Sammlung sprechen könnte, was würde sie über dich erzählen? Das ist immer eine spannende Frage.
Was würdest du mir über mich erzählen? Dass ich halt einfach ein komplett verrückter Typ bin. Ja, wer sammelt in Deutschland Baseballkarten? Ja, also Baseball ist in Deutschland jetzt auch nicht wirklich bekannt. Ja, es ist ein super langweiliger Sport, wenn du dir irgendwie mal die Spiele anguckst. Ich will sagen, ey, du hast du nicht alle. Warum bleibst du nicht bei Fußball oder Dingen, wo du wirklich Ahnung von hast?
Okay. Was nervt dich im Hobby am meisten?
Boah, diese Flipper. Also wirklich die Leute, die hatte ich auch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, die eine Karte unbedingt haben wollen, unbedingt, und dann sagen, ey, meine PC und ich gebe dir das und das und ich habe nicht so viel Geld und so weiter und kannst du bitte und so weiter. Dann kommst du zum Deal, ist auch anfangs meiner Sammelkarriere passiert, dann verkaufst du ihm die Karte so und dann siehst du die 3 Stunden später in seinem Story Sale für irgendwie 50, 60, 70, 80 Euro mehr, wo ich dann denke, ey, Alter, das ist nicht das, was ich brauche. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn wirklich diese ehrliche Authentizität da ist im Hobby und man dann auch miteinander Wege findet und nicht dann sagt, okay, ich will zwingend Geld mit den Karten machen. Das ist das, was mich nervt.
Also wäre es für dich dann okay, wenn die Person so offen ist, sagt, ich kaufe die Karten an? Weil es gibt ja genügend Händler, die sagen, wir machen Ankauf. Und um sie dann zu verkaufen.
100%, aber dann ist er auch ein ehrlicher.
Dann ist es vollkommen fein.
Nee, dann ist es super easy und kein Problem. Und dann kannst du in den Austausch gehen und dann liegt es ja an mir, ob ich das mache oder nicht.
Ja, manchmal, also bin ich auch ehrlich, manchmal verkaufe ich lieber eine Karte an wen auch immer, sei es Thomas, Zippy oder Chan, und habe dann aber das Geld, um vielleicht was anderes zu kaufen, weil manchmal ist das Zeitfenster ja nicht so groß. Ein Klassiker ist, du hast 3 Tage Zeit bis zur eBay-Auktion und willst für dein Gewissen aber für die eine andere Karte verkauft haben, weil es dann so einfach auch nicht richtig anfühlt. Dafür ist es perfekt, das habe ich auch schon gemacht, weil ich mir denke, komm, ganz ehrlich, bevor dann wieder auf Instagram-Story-Sale und dann noch eine Bluttest mitschicken und irgendwie die Mutter kennenlernen, hast du nicht gesehen, dann gib mir einfach irgendwie 100 Euro weniger und dann ist fertig die Laube. Aber die sind ja ehrlich, die Jungs. Da geht ja keiner auf den Keks mit.
Ja, deswegen.
Ja, die hat mein Opa immer gesammelt. Und weil da kann ich den Punkt schon nachvollziehen, weil wenn du mir was sagst, dann nehme ich das schon für bare Münze. Ich habe dann keinen Bock, dass du mir irgendwie was vorgaukelst, um dann die Karte günstiger zu kriegen. Das holt mich gar nicht ab.
Deswegen wollte ich es nochmal gesagt haben. Schon ein Unterschied dann auf jeden Fall. Ne? Wir haben noch zwei Fragen. Eine Frage ist tatsächlich von unserem Gast vom letzten Mal. Weißt du die Frage noch?
Ja, war das mit dem Crossover?
Collab.
Ja. Wusste ich doch, siehst du, guck mal, habe ich mir gemerkt hier. Und zwar in der Folge, die ihr jetzt am Freitag gehört habt, wahrscheinlich, wann auch immer wir diese Frage hochladen werden, da war der liebe Kollege da von Comic Kings, der den Comicladen betreibt und Handel betreibt. Und er hatte eine Frage an dich weitergegeben. Und zwar wollte er von dir wissen, welches Crossover fehlt noch? Welcher Sportler, welche Liga sollte in einem Comic verewigt werden?
In einem Comic?
Oder in einer Karte, kannst du auch andersrum
sagen. Also genau, welche Collab sollte es einfach mal geben, ja. So als Karte, egal was, Memobilias.
Da habt ihr mich.
Jetzt, was weiß ich, irgendwie, nenn mal ein Beispiel, Collab, die fällt mir gerade auch keiner ein.
Caillou und. Es gab ja zum Beispiel, jetzt gab es ja in Topps Chrome, gab es ja jetzt auch diesen Crossover mit Disney und Baseballkarten, dass dann Mickey Mouse, glaube ich, im Yankees Jersey aufgelaufen ist.
Goofy und Red Sox habe ich
gesehen. So war es zum Beispiel, okay. Ne? So eine Collab, oder kannst auch mal sagen, hier Attila von der Eintracht soll die große Reise nach Europa machen im Comicbuch.
Ja, also tatsächlich würde ich dann eher so in diese Richtung Attila gehen.
Ja.
Gut, dass du es sagst.
Ja, gerne.
Ja, weil. ich war tatsächlich am Überlegen. Also mir fällt nicht ein, weil ich bin auch kein Comic-Typ. Also da nicht. Kannst du mich überhaupt nicht mit abholen. Früher natürlich Entenhausen, ne? So das Donald Duck und solche Geschichten habe ich dann auch schon gerne gelesen. Aber ansonsten natürlich Attila. Ey, Attila, der, keine Ahnung, zusammen mit Batman, Superman, auch geile Karten, ne? Also die Rookies von Superman.
Und 66er.
Ja, schon geil. Also sowas auf alt gemacht, wäre schon geil, glaube ich.
Ja, fühle ich. Ja. Nicht gut. Ja,
guter Call. Hätte ich auch tatsächlich als erstes im Kopf, Attila. Aber du darfst den nächsten Gast auch noch eine Frage stellen. Welche Frage sollen wir unserem nächsten Gast stellen?
Wo sieht er sich in 5 Jahren im Hobby?
Okay.
Das ist eine Sache, glaube ich, weil wir sind... Glaube ich, ihr seid auch schon ein paar Tage länger dabei. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns lernt jeden Monat, jedes Jahr ein Stück weit dazu. Und ich glaube, dass man in einem Zeitfenster von 5 Jahren dann auch für sich sagen kann, ey, ich bin super happy mit dem, was ich da erreicht habe. Oder das und das hätte ich vielleicht anders machen können. In welche Richtung möchte ich gehen? Ja, welchen Spieler jetzt, sagen wir Football oder Hockey oder Basketball, der jetzt groß rauskommt, wie sammle ich jetzt Franz Wagner oder nicht?
Ja.
Ja, was mache ich? In welche Richtung möchte ich gehen? Und wo sieht er sich mit seiner Collection in 5 Jahren?
Jetzt habe ich den Platz gewechselt. Ich bin jetzt Mike.
Du bist jetzt Mike.
Und die Kamera läuft wieder. Wir hatten tatsächlich einen kleinen Kameraausfall. Wir wissen jetzt, woran es lag.
Ja.
Der Schalter an der 6-Fach-Steckdose war auf 0 und nicht auf 1 gestellt. Deswegen ist die Kamera ausgefallen. Wir haben aber nichtsdestotrotz fast den kompletten Podcast drauf. 2 Sätze oder so haben gefehlt. Wir haben keinen Abschluss, deswegen haben wir gesagt, wir sprechen jetzt noch was drauf. Mega Podcast.
Ja.
Mit Mike.
Mega. Jedes Mal mit Mike eine Geschichtsstunde, aber auch menschlich. So wie alle unsere Gäste. Top. Ja. Hat mir eben auch gesagt, das Schöne ist ja, wenn das der eigene Podcast ist, können wir ja bestimmen, wer kommt. Und das hat uns heute wieder gezeigt, wie cool das mit ihm war, wie viel wir über Karten gesprochen haben, aber auch mal ein bisschen mehr über ihn erfahren durften. Und deswegen wollten wir noch mal ein kurzes Intro machen. Also Mike, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du deine Sammlung mitgebracht hast. Dein Baseball am Start war, all das. Und ich glaube, es war eine Frage nicht mit drauf. Und zwar die Frage ging ja in die Richtung, was würde er sich wünschen oder wo würde sich der nächste Sammler sehen in 5 Jahren?
Genau, das ist die Frage von dem nächsten Gast. Vielleicht sind wir das. Vielleicht ist das ja mal.
Also sind wir das ja. Maybe. Maybe. Also wer auch immer der nächste Gast ist, die Frage an dich ist, wo siehst du dich in 5 Jahren in deiner Sammellaufbahn?
Genau. In dem Sinne nochmal danke auch von mir und euch. Hoffentlich euch hat es auch gefallen. Da wir jetzt mal ein Outro drauf sprechen, kann man das noch gerne anschließen. Wenn es euch gefallen hat, gerne 5 Sterne da. Es gibt nichts zu gewinnen, aber ihr tut uns einen großen Gefallen damit. Und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis in 2 Wochen. Wir freuen uns sehr auf euch. Erholt euch. Und in 2 Wochen geht's dann wieder rund.
Let's go. Ciao.
Ciao.